Im Mai 1987 bin ich mit einem Schiff nach Wien gefahren, und zwar mit dem sogenannten Kadarschen Pass. Das bedeutet einmal raus, einmal rein. Das war ein Einjahr-Genehmigung. Hätte ich diese Genehmigung, hätte ich nach diesem Jahr nach Ungarn zurückgekehrt, das hätte bedeutet, dass ich wie jeder ungarische Staatsbürger seinen Pass bei den Behörden abliefern muss und nur bei der nächsten Reise wieder bekommt. Trotzdem war Ungarn relativ frei, was die Reisemöglichkeiten anbelangt. Das Unterschied zu der DDR war, stand darin, dass in Ungarn im Prinzip jeder reisen durfte, bis diejenigen, die nicht reisen durften. Während in der DDR niemand reisen durfte, bis auf diejenigen, die reisen durften. Und also mit dieser kleinen Freiheit bin ich also in Wien angekommen, und dort ich habe angefangen, als Publizistik, als Journalistik zu leben. Ich habe keine Pläne gemacht, wie lange ich das mache. Ich habe ein bisschen genug gehabt von meiner eigentlichen Beschäftigung in Ungarn. Ich habe nämlich aus Russischen und Deutschen nicht die besten Bücher übersetzen müssen, um ein bisschen um die Runden zu kommen. Schlimmeres passierte mir und eigentlich schon fast allen unseren Dissidenten nicht. Dieses System war sichtbar geschwächt und versuchte eher Drohgebärden zu zeigen, als wirklich etwas gegen diese Opposition zu unternehmen. Das war natürlich anders in den 60er und 70er Jahren. Solange die Kommunisten ökonomisch stark waren, waren sie auch sozusagen moralisch etwas stärker und sie wollten uns noch bekämpfen. Diese 80er Jahre war für Ungarn die reine Schizophrenie. Die herrschende Elite glaubte an keinem ihrer eigenen Worte. Die Bevölkerung glaubte nicht an der Elite. Die Opposition glaubte zu wenig an sich selbst. Trotzdem, ich glaube, dass die ungarische Opposition in einigen Punkten weitsichtiger war als die Nachbarn. In Ungarn konnte man unglaublich gut informieren, obwohl diese Information eigentlich mit Mühe zu versammeln war. So kam es zum Beispiel, dass im 87 die demokratische Opposition, also ganz namentlich Miklós Haraszti und János Kiss, den Slogan ausgab, Kádár muss gehen. Das war nur in einer Samizdat-Zeitschrift gedruckt, aber über den Sender Freies Europa doch multipliziert worden. Und das war der richtige Zeitpunkt. Das war der Zeitpunkt, wo die Leute diese merkwürdige Vorliebe, viktimologisch merkwürdige Vorliebe für Kádár begonnen haben zu verlieren, als die Schwächen des Systems sichtbar wurden. Und die Jahre 88 in Ungarn beginnt die Wende ein Jahr früher, ebenso wie in Polen. Und dieser Prozess ist ein bisschen anders verlaufen. Die Euphorie war die ganze Zeit ein bisschen weniger. Es gab immer mehr Skepsis, immer mehr Ironie, und die Horizont war doch, ich würde sagen, wir waren vielleicht vorsichtige Pessimisten, mit ganz konkreten Hoffnungen. Um unsere Horizonte ein bisschen zu beleuchten, möchte ich kurz von mir selbst etwas zitieren. 1985 im Kursbuch erschien von mir ein Essay unter dem Titel Die Befreiung der Sowjetunion von ihren Satelliten. Und da habe ich mir erlaubt, eine ironische Prophezeiung zu machen. Also geschrieben im Februar 1985. Stellen wir uns das Unwahrscheinliche vor. Ein verjüngtes Zentralkomitee in Moskau entscheidet sich für die Befreiung der Sowjetunion von ihren immer lästiger werdenden Verbündeten. Zitat. Sehen Sie doch ein, Genossen, sagt der erst 33-jährige erste Sekretär, dass diese kleinen osteuropäischen Staaten mit ihrer chaotischen ökonomischen Situation, mit ihren unbegreiflichen Widersprüchen und schädlichen Ideologien nur unseren kommunistischen Aufbau erschweren. Viel richtiger wäre es meines Erachtens, diese Gesellschaften unter Wahrung unserer militärischen Interessen ihrer eigenen Entwicklungsdynamik zu überlassen. Vom propagandistischen Standpunkt aus würde uns dies nur Vorteile bringen. Einerseits könnten wir dann wieder als Befreier dieser Länder gefeiert werden, andererseits waren unsere Ideale, wie die Erfahrung zeigt, stets sehr viel erfolgreicher in Gesellschaften, in denen nichts oder nur sehr wenig von ihnen verwirklicht worden ist. Fantasieren wir weiter. Die Worte des ersten Sekretärs werden einstimmig zum Gesetz erhoben. Der Warschauer Vertrag wird gekündigt, die in der osteuropäischen Region stationierten sowjetischen Truppen werden mit Militärmusik und Blumen verabschiedet und die Länder des ehemaligen Ostblocks beginnen mit der Regelung ihrer eigenen Probleme. Durch freie Wahlen, an denen mehrere Parteien teilnehmen dürfen, schaffen sie ihre parlamentarischen Institutionen, sie öffnen die Grenzen und garantieren die Freiheitsrechte einschließlich eines vernünftig beschränkten Privatbesitzes. Alles andere, das McDonald's-Netz, die Arbeitslosigkeit und die Piepshows kommen von selbst. Also ich schwöre, dass das ein Witz war. Und es entpuppte sich ein bisschen auch als Witz. Heute hätte ich mich nicht getraut, so eine witzige Prophezeiung zu machen. Ich möchte zu dieser stürmischen Zeit im Nachhinein eigentlich nur eine Bemerkung machen. Es gab ein Wort, was damals in den Jahren 88, 89 kaum vorkam. Also wenn alle Worte dieser zwei Jahre in einen Computer eingeben hätte und dann gesucht hätte, ob das Wort Kapitalismus drin ist, dann hätten wir gleich die Antwort bekommen, kein Fund. Das hängt vielleicht nicht nur damit zusammen, dass die neuen Politiker noch nicht den Mut hatten, die Licht der Zukunft der Menschheit zu zeigen. Ich glaube, man dachte nicht unbedingt in diesen Begriffen. Es ist ein bisschen gespenstisch ähnlich. Es gab in Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg eine kurze demokratische Phase, wo noch mehrere parlamentarische Parteien gab und die Kommunisten benutzten Worte wie Kommunismus nie. Also nicht Sozialismus, keine Diktatur. Und ein bisschen waren vielleicht wir auch dieser Wahnsinn erlegen, dass es gab kein Wort Kapitalismus, freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, wo man doch davon ausging, dass die Marktwirtschaft eigentlich automatisch sozial ist. Man dachte nicht daran, dass 100 Jahre Arbeiterbewegung notwendig waren, um dem Kapitalismus die kannibalischen Züge etwas wegzunehmen. Das war eine Sache, die wir vielleicht auch nicht ahnten, dass das wichtig sein kann, weil die Leute dann in einigen Jahren doch wussten, was eine unsoziale Marktwirtschaft ist. Das, was man begann, man wilder Kapitalismus nennen. Also kein ästhetischer, kein sanfter, sondern ein wilder. Dann gab es noch eine Geschichte, die wir nicht vorausgeahnt haben, was aber sehr stark die darauf folgende Jahrzehnte mitgeprägt hat, und zwar die Wiederentdeckung, das Wiedererwachen des Nationalen. Sowohl des normalen Nationalstolzes, Nationalgefühls, als auch der wirklich menschenfresserischen Nationalismen und allen diesen Begleitideologien. Das hat man auch nicht gewusst. Zum Beispiel, wir wussten nicht, dass wenn die Freiheit ausbricht sozusagen, dass dann die Grenzen in Frage gestellt werden, dass Ungarn beginnt, wegen Trianon zu jammern, dass Rumänien jammert, trotzdem, obwohl Trianon eigentlich für Rumänien doch ein bisschen eher nützlich war. Wir dachten nicht, dass all diese Feindseligkeiten kommen würden. Über die Grenzen dachten wir, wir hassen diese Grenzen, die müssen überflüssig gemacht werden, aber nicht verändert. Wozu? Dann natürlich glaubten wir ebenso wie auch mein slowakischer Kollege, natürlich kommen wir in die EU in den nächsten Wochen. Und Ungarn vor allem, weil es gibt doch das fantastische Märchen von Sándor Petőfi, Held János, das ist der ungarische Husar, der in der französischen mit der ungarischen Husarenarmee den französischen König vor den Türken rettet, und dafür will der König das halbe Königreich schenken. Also die Ungarn glaubten schon, dass sie wegen der Grenzöffnung, also eigentlich müssen wir die nächste Woche in die EU. Na, allein das Klopfen dauerte so 14 Jahre. Das, also wenn jetzt in Ungarn manchmal die Hölle los ist, wenn völlig irrationale Ideen, völlig irrationale Menschen beeinflussen, dann müssen Sie daran denken, dass diese 14 Jahre mitgespielt haben darin, dass diese ursprüngliche, wenn auch nicht Euphorie, aber doch schon große Erwartungen teilweise enttäuscht worden sind. Und jetzt haben wir noch die Weltwirtschaftskrise am Hals, was einerseits unsere Regierung für einige Monate gerettet hat, weil sie konnten beweisen, dass diese Krise nicht sie verursacht haben. Und auch die Opposition war eine Zeit lang zufrieden, dass sie nicht in dieser Zeit an die Regierung kommen musste. Aber leider besteht unsere Zeit aus allerlei solchen kleineren und noch kleineren Übeln.